Ihr Lieben, Erntedankfeste sind auch immer wieder etwas Schönes. Da gibt es im Gottesdienst wieder mal was zu sehen und auch zu riechen. Die reifen Früchte, die Kürbisse, ja, und auch die Monstermöhren verkünden uns heute, dass Gott wirklich gut zu uns ist. Da muss ich eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Aber ich frage mich, wie weit reicht diese Botschaft, dass Gott es wirklich gut mit mir meint? Vertrauen wir darauf nur hier im Raum unserer Gemeinde oder glauben wir das auch in unserem Alltag, wenn wir nachher zu Hause sind oder wenn wir morgen wieder auf der Arbeit sind oder wenn es mal drunter und drüber geht? Die Älteren unter uns werden sich sicher noch erinnern, dass zu einem Erntedankfest früher auch ein ganzes Erntefest im Dorf gehörte. Da wurde Gott erst im Gottesdienst für eine lebensnotwendige Ernte gedankt. Und anschließend wurden die Sachen dann zusammen gegessen oder auch auf dem Markt verkauft. Es wurde zusammen gefeiert. Das Mahl, das nächste Woche hier in Eibelshausen stattfindet, erinnert uns immer noch an diese alte Zeit. Auf diesem Markt ging es dann meistens auch hoch her. Es wurde getanzt, es wurde gelacht, es wurde gespielt und getrunken. Viele Christen machten deswegen einen großen Bogen um dieses Treiben. Einige erklärten, dass das die böse Welt ist, die wir nach den Aussagen der Bibel nicht lieb gewinnen sollen. Doch viele Jüngere verstanden das nicht. Sie konnten nicht richtig mitsingen bei dem Lied »Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los.« Wie sollen unsere Kinder das auch verstehen? Auf der einen Seite loben wir unseren Gott, dass er die Welt so wunderbar geschaffen hat, und auf der anderen Seite sprechen wir von einer bösen Welt? Wie können wir uns in einer Welt zurechtfinden, die uns mal freundlich entgegenstrahlt, wie an diesem Morgen durch diesen Erntedanktisch, und dann wieder zeigt sie ihr hässliches Gesicht, wenn Stürme oder Erdbeben oder Tsunamis über uns hereinbrechen? Was ist wirklich gut an dieser Welt und was ist böse und gefährlich? Und wann darf ich etwas genießen und wovon sollte ich lieber Abstand halten? Diese Fragen ziehen sich nicht nur durch das Leben eines Christen heute. Sie haben die Menschen zu aller Zeit bewegt. Gerade zur Zeit der ersten Christen gab es die sehr weit verbreitete Bewegung der Gnosis. Die Gnosis hat diese Welt in zwei Teile geteilt, in einen geistlichen Bereich und einen leiblichen Bereich. Das Geistliche wurde geehrt, das Leibliche wurde verachtet. Lieber enthielt man sich einmal zu oft als einmal zu wenig. Es traten schließlich sogar Lehrer in der jungen Christenheit auf, die behaupteten, man dürfe bestimmte Speisen nicht mehr zu sich nehmen. Man soll kein Fleisch mehr essen, man soll auch nicht mehr heiraten und man soll dies und das und jenes nicht mehr tun. Der Raum des Lebens in dieser Welt wurde immer kleiner und immer enger, bis dem Apostel Paulus schließlich der Kragen platzt. Er schreibt an die Gemeinden in 1. Timotheus 4, Vers 4 und 5, Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Paulus stimmt hier in diesen zwei Versen eine Melodie an, die uns helfen will, dass wir uns in dieser Welt zurechtfinden. Dabei besteht der Cantus Firmus in einem einzigen Wort. Es heißt Dankbarkeit. Die Dankbarkeit kann uns führen und bewahren in einer Welt, in der uns die Sicherheit verloren gegangen ist. Schon König David bekennt uns, wer Dank opfert, der preist Gott, und da ist der Weg, dass Gott ihm sein Heil zeigt. Paulus erklärt uns nun in diesen zwei Versen, dass diese Dankbarkeit gegenüber Gott aus drei Grundtönen besteht. Der erste Ton heißt, Gott gibt nur Gutes. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Viele Menschen in unserem Land wollen das ja nicht mehr wahrhaben, dass Gott hinter dieser Welt steht. Sie sprechen nicht mehr von Schöpfung, sondern von Evolution. Die Welt wurde nicht erschaffen, sie soll sich einfach so entwickelt haben. Das Europaparlament in Brüssel warnt sogar vor den Gefahren der Schöpfungslehre und schreibt, aus wissenschaftlicher Sicht besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass die Evolution eine zentrale Theorie für unser Verständnis des Universums und des Lebens auf der Erde ist. In vielen Schulen ist deswegen kein Raum mehr für die biblische Schöpfungslehre. Und die Lehrer, die ihre Schüler dennoch darin unterrichten, werden manchmal hart attackiert. Dabei fehlt bis heute für beide Theorien ein Beweis. Es ist eine Glaubensfrage, ob Gott oder ob der Zufall die Welt erschaffen hat. Und ich glaube daran, dass es uns gut tut zu bekennen, dass Gott uns und diese Welt wunderbar gemacht hat. Das fängt damit an, dass wir uns und unser Leben dankbar aus den Händen Gottes annehmen. Es gehört aber auch dazu, dass wir uns über alles freuen können, was Gott Gutes in diese Welt hineingelegt hat. Und damit sind wir schon bei dem, was Paulus hier eigentlich meint. Alles, was Gott geschaffen hat, ist total gut. Es gibt genügend Christen, die an Gott als den Schöpfer glauben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber irgendwie sind sie zu der Auffassung gelangt, dass das meiste in dieser Schöpfung nicht mehr gut und genießbar für sie ist. Ihnen fehlt der Zugang zu einer Schöpfung und zu allem, was natürlich ist. Sie verkneifen sich die Lebensfreude, sie laufen mit mürrischen Gesichtern durch die Welt und sie denken, dass diese Welt immer dunkler und böser wird. Hinter jedem Busch lauern bei ihnen Dämonen, die im Auftrag Satans unterwegs sind. Und ich glaube, für sie ist diese kleine Bibelkunde hier im Timotheusbrief außerordentlich wichtig. Denn wie heißt es nochmal in dem Refrain, der sich durch die ganze Schöpfungsgeschichte der Bibel zieht? Gott sagt, siehe, es war gut. Und am letzten Tag der Schöpfung stellt Gott sogar fest, siehe, es ist alles sehr gut. Nach biblischer Auffassung kann überhaupt nicht die Rede davon sein, dass es irgendwie nicht gut ist, irdisch zu sein und auf dieser Erde leiblich zu leben und dieses Leben als Geschöpf Gottes zu genießen. Die Schöpfung ist ganz und gar eine gute Gabe Gottes. Es ist eine Wohltat, mit der Gott uns erfreuen möchte, denn Gott ist ein Gott des Lebens und der Freude. Er ist kein missgelaunter Tyrann, der seinen Geschöpfen nichts gönnt und alles verbietet. Er kritisiert nicht, was Spaß macht. Leider gibt es zu viele Christen, die eine total negative Einstellung zum Leben in dieser Welt haben. Und dann fällt es natürlich allen Nichtchristen äußerst schwer, sich für ein solches Leben mit Jesus zu begeistern. Warum sollten sie dahin gehen, wo man weder lachen noch klatschen darf? Eine junge Frau klagt, alles, was ich gerne mag, ist entweder Sünde oder macht mich dick. Wie anders würden wir auf unsere Mitmenschen wirken, wenn wir wieder begreifen, dass auf ganz vielen Dingen dieser Welt steht, gemacht von unserem Gott, für dich. Und auf dem Qualitätssiegel steht immer wieder unübertreffbar gut. So lernt uns das Erntedankfest ein, die Schöpfung Gottes endlich wieder zu genießen. Damit danken und ehren wir unseren Gott und wir weisen zugleich darauf hin, dass sich ein Leben mit ihm wirklich lohnt. Auch die ersten Christen hatten das ziemlich schnell vergessen. Und darum frage ich dich im Auftrag von Paulus, wie es da bei dir aussieht. Kannst du sagen, dass die Schöpfung gut ist? Kannst du sagen, dass du eine gute Schöpfung bist? Ich kenne Leute, sie sind schon für einige Dinge in ihrem Leben dankbar, aber leider nicht für sich selbst. In ihren Gebeten kommen sie selbst nur unter der Rubrik Sündenbekenntnis und Klage vor, aber nie unter der Rubrik Dank. Das ist traurig. Denn Jesus, der uns von aller Schuld erlöst hat, der hat uns auch zu einer neuen Freude an Gottes Schöpfung befreit. Er hat uns die Augen geöffnet für die Schönheit, die Gott in diese Welt hineingelegt hat. Und du bist ein wertvoller Teil davon. Draußen wird es jetzt schon ein bisschen herbstlich. Und wir freuen uns, dass das Laub an den Bäumen sich so herrlich verfärbt. Dabei wissen wir eigentlich, dass diese Farbenpracht sich entwickelt, weil hier ein Sterbeprozess begonnen hat. Die Blätter verwelken und zerfallen. So gibt es in unserer Welt vieles, was inzwischen verwelkt. Aber trotzdem liegt immer noch Gottes Glanz darin. Die Schönheit der Schöpfung ist doch immer noch zu erkennen, auch da, wo manches zerbrochen ist. Wir müssen nur unsere Augen von der Dankbarkeit dafür öffnen lassen. Dann werden wir aus dem Staunen über Gott überhaupt nicht mehr herauskommen. Und wir werden wie Paulus wieder erkennen, alles, was Gott geschaffen hat, ist wirklich gut. Das ist der erste Ton der Dankbarkeit. Es folgt nun ein etwas schwieriger zweiter Ton. Gott kann aus allem etwas Gutes machen. Nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, sagt Paulus. Das ist sicherlich nichts für jedes Ohr. Ein Dieb könnte für eine offene Tür danken und meinen, es sei ein Geschenk Gottes für ihn. Ein Soldat könnte dafür danken, dass er den Feind ausschalten konnte und meinen, Gott wäre mit ihm. Ein Alkoholabhängiger könnte für den Schnaps danken und meinen, dass er seinen Körper und Geist dann nicht zerstört. Paulus, das kann doch unmöglich gemeint sein. Ein Dankgebet soll reichen und alles wird gut? Ich jedenfalls kann und will das so nicht glauben. Und tatsächlich geht es in diesem Text auch um etwas anderes. Das Wort, das Martin Luther mit verwerflich richtig übersetzte, wird im Griechischen immer mit Dingen verbunden, die von Gott wegführen. Es geht also nicht allein um die Frage, was gut oder schlecht für mich ist, es geht darum, was mich zu Gott hinführt oder was mich von ihm wegbringt. Und da sagt Paulus ganz klar, nichts bringt uns von Gott weg, was wir mit Dank gegenüber ihm empfangen haben. Außerdem haben wir bei unseren Beispielen gerade übersehen, dass Paulus vom Empfangen spricht. Es geht also nicht um Dinge, die wir initiieren und uns nehmen, sondern um Dinge, die auf uns zukommen und denen wir uns im Leben stellen müssen. Dem Dieb hilft dieses Bibelwort also nicht weiter. Aber was ist mit dem, der bestohlen wurde? Nichts führt von Gott weg, was mit Dank gegenüber ihm angenommen wurde. Nun weiß ich nicht, ob du bestohlen wurdest oder ob du gemobbt wurdest oder was dir sonst so zugestoßen ist, aber ich bin sicher, dass jedem von uns schon Schlimmes im Leben passiert ist und wir wussten nicht, wie wir damit umgehen sollen. Paulus empfiehlt uns in solchen Situationen, dankbar gegenüber Gott zu bleiben. Er schreibt, sagt alle Zeit über allem dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott kann aus allen Situationen und seien sie noch so chaotisch oder schwierig etwas Gutes entstehen lassen. Und er fängt sofort damit an, wenn wir es ihm zutrauen. Als Zeichen unseres Vertrauens wünscht sich unser Vater im Himmel, dass wir ihm bereits danken, auch wenn wir seine Hilfe noch nicht sehen. Wir sollen also nicht für das Chaos und die Probleme in unserem Leben danken, aber wir danken unserem Gott, dass er trotz dieses Chaos Gutes für uns im Sinn hat und dass er trotz all unserer Probleme und Schwierigkeiten etwas Gutes für uns tun will. Und in diesem Glauben werden wir eines Tages hoffentlich mit Paulus einstimmen können. Wir wissen ganz sicher, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Alle Dinge. Du gehörst zu einem Gott, für den nichts so böse sein kann, dass es dich zwangsläufig aus seiner Nähe vertreibt. Denn Gott ist mächtig genug, alle Dinge deines Lebens zum Guten zu wenden. Du kannst ihm deswegen heute schon danken. Sag ihm Danke, Herr, dass du auch in meinen Tagen voller Traurigkeit und Schmerzen bei mir bist. Danke, Herr, dass du die schwierige Situation in meiner Ehe und Familie kennst und dass du die Macht hast, alles wieder zum Guten zu wenden. Danke, Herr, dass du mir nah bist, wenn die Kollegen und Freunde über mich lästern und mir Unrecht tun. Danke, Herr, dass du mir helfen willst, trotz meines übervollen Terminkalenders zu leben. Du schenkst Zufriedenheit trotz vieler unerfüllter Wünsche. Ich bin sehr froh, schon früh in meinem Leben jemanden kennengelernt zu haben, der diese Dankbarkeit an jedem Tag gelebt hat. Eddie war die Freundin meines besten Freundes. Sie hatte es total schwer zu Hause. Der Vater war Alkoholiker, die Mutter war sehr krank. Darum musste Eddie den Haushalt schmeißen und viel arbeiten. Aber sie hat nie geklagt. Stattdessen begann jedes ihrer Gebete in unserem Jugendkreis mit den Worten, Herr, ich danke dir. Und dann folgte tatsächlich eine ausführliche Dankzeit, in der sie auch weniger schöne Erfahrungen vor ihren Gott brachte. Aber mit Dank. Dabei hatte sie eine sehr helle Stimme und es klang für mich fast so wie das Läuten einer Glocke. Und vielleicht läuten ihre Worte deswegen heute noch in meinen Ohren. Ich bin sicher, dass sich auch in deinem Leben viel mehr Freude einstellen wird, wenn du dich in einen solchen Lebensstil voller Dankbarkeit einläuten lässt. Die Angst wird aus deinem Leben fliehen, weil du Gottes Macht vor Augen hast. Die Welt mit all ihren Sünden und Gebrechen wird ihren Schrecken verlieren, weil du Gott und seine Güte im Blick behältst. Dein Herz wird endlich frei, weil du verinnerlicht hast, dass Gott wirklich aus allem etwas Gutes machen kann. Damit haben wir den zweiten Ton der Dankbarkeit eingeübt. Es folgt der letzte Ton, mit dem der Dreiklang der Dankbarkeit komplett wird. Im Danken etwas für Gott gewinnen. Paulus schreibt, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Dankbar zu leben bedeutet nicht, dass wir uns in unser Schicksal einfach ergeben und alles im Leben hinnehmen. Im Danken dürfen wir sogar mutig vorangehen und können ganze Lebensbereiche für Gott gewinnen. Wenn wir mit einem dankbaren Herzen beten, werden Dinge und Personen geheiligt, die vorher ganz weit weg von Gott waren. Sie kommen durch unser Gebet wieder in den heiligen Bereich Gottes, weil wir sie dankbar in unseren Herzen vor unseren Gott getragen haben. Dabei soll uns das Wort Gottes leiten. Ich glaube, das Wort Gottes hat uns immer wieder ermutigt, den anderen nicht aufzugeben. Es hat uns Kraft gegeben, schwierige Situationen durchzustehen. Und so lädt uns Paulus jetzt ein, das Wort Gottes auch in all unsere Lebenssituationen hineinzunehmen. Wir werden es nicht bereuen, wenn wir spüren, wie Jesus in unsere Gespräche zu Hause wieder einzieht. Wir werden dankbar sein, wenn am Arbeitsplatz plötzlich ein anderes Klima herrscht. Wir dürfen staunen, wie Jesus mit seinem Wort uns Türen bei unseren Nachbarn öffnet. Darum macht er das bitte neu bewusst, dass es auch an dir hängt, wie viel Einfluss Jesus auf dein Leben und deine Umgebung hat. Er ist bereit, Situationen und Personen zu heiligen. Du aber musst es im Gebet aussprechen. Die Bibel hat sogar einen bestimmten Begriff dafür. Sie nennt das Segnen. Wenn wir segnen, sprechen wir Gottes gute Worte über einen Menschen oder einer Situation oder einer Gabe aus und gewinnen sie damit für unseren Gott. Wir sprechen es vor der gesamten sichtbaren und unsichtbaren Welt aus. Dieser Mensch, diese Situation gehört jetzt dir, Gott. Sie soll geheiligt sein. Täglich geschah das zur Zeit Jesu beim Tischgebet. Vor dem Essen wurden die Gaben, die verzehrt werden sollten, gesegnet. Es gab sogar Segensworte für einzelne Früchte oder Getränke. So wurden Brot und Wein mit den Worten gesegnet: Gott, du hast das Getreide wachsen lassen, aus dem nun dieses Brot geworden ist. Und du hast diesen Wein wachsen lassen, damit er uns erfreut und uns wohltut. Mit diesen Worten wurde das Essen geheiligt. Es wurde für Gott in Anspruch genommen und mit Freuden genossen. Ich finde das unglaublich schön, das Leben so dankbar aus der Hand des Schöpfers zu empfangen und es nicht mehr zu begrenzen. Alle Gabe, die Gott gibt, ist gut. Du musst keine Angst mehr vor diesem Leben haben. Dankbar zu leben ist auch schön, weil du in den schwierigen Situationen deines Lebens darauf vertrauen darfst, dass Gott daraus etwas Gutes entstehen lassen kann. In allen Situationen und zu jeder Zeit, denn Gott ist nichts unmöglich. Und dankbar zu leben ist schön, weil du dadurch für andere Menschen ein Segen bist. Du bringst ihnen das Wort des lebendigen Gottes und du heiligst sie für ihn, indem du für sie betest. Zu solch einem Lebensstil lädt dich Paulus heute ein. Und wenn du dich darauf einlässt, wirst auch du eines Tages den Unterschied erkennen zwischen einem trockenen Stück Brot und einem Zeichen der Hoffnung. Als ein Professor der Medizin starb, lösten seine drei Söhne seinen Haushalt auf. Ihre Mutter war schon lange vorher gestorben. Der Vater hatte mit einer langjährigen Haushälterin allein gelebt. Im Arbeitszimmer des Vaters fanden die Söhne neben vielen wertvollen Dingen in einem Schrank ein steinhartes, vertrocknetes, halbes Brot. Sie wollten es wegwerfen, aber die Haushälterin wusste, was es damit auf sich hatte. In den ersten Jahren nach dem Krieg war der Professor todkrank. Da schickte ihm ein guter Freund ein halbes Brot, damit der Professor etwas zu essen habe. Der dachte aber an die viel jüngere Tochter eines Nachbarn und ließ dem Mädchen das Brot schicken. Die Nachbarsfamilie jedoch wollte das Brot nicht für sich behalten und gab es weiter an eine arme alte Witwe, die oben im Haus wohnte. Die alte Frau aber brachte das Brot ihrer Tochter, die mit zwei kleinen Kindern ein paar Häuser weiter wohnte und nichts zu essen für die Kinder hatte. Die Mutter jedoch dachte, als sie das Brot bekam, an den Medizinprofessor, der todkrank dalag. Und sie erinnerte sich, dass er ihrem Jungen mal das Leben gerettet hatte und kein Geld dafür genommen hatte. Jetzt hatte sie eine gute Gelegenheit, es ihm zu danken, und sie ließ das Brot zum Professor bringen. Wir haben das Brot sofort wiedererkannt, sagte die Haushälterin, denn unter dem Brot klebte immer noch das kleine Etikett. Als der Professor sein Brot wieder in den Händen hielt, sagte er, solange noch Menschen unter uns leben, die so handeln, braucht uns um unsere Zukunft nicht bange zu sein. Dieses Brot hat viele Menschen satt gemacht, obwohl keiner davon gegessen hat. Dieses Brot ist heilig. Es gehört Gott. Dann legte der Professor das Brot in den Schrank. Er wollte es immer wieder ansehen, wenn er mal nicht weiter wusste und die Hoffnung im Leben verlor. Es war sein Brot der Hoffnung. Ich wünsche uns, dass wir auch zu solch dankbaren Menschen gehören und damit selbst ein Zeichen der Hoffnung werden. Amen.